Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem kleinen weihnachtlichen Spin-off der Anekdoten. Und zwar, ich habe mir überlegt, was ist denn schön und weihnachtlich und harmonisch? Und dann kam mir doch der Gedanke, ich lade mal Menschen von prominenten Studios, bekannte Entwickler ein und bitte sie, mir zu sagen, welches Werk anderer Entwickler sie denn besonders beeindruckt hat, sie beeinflusst hat oder vielleicht auch welche anderen Menschen Einfluss genommen haben auf sie und ihre Karriere. Und zum Einstieg freue ich mich zu begrüßen den Dominik AB von den Mimimi Studios. Die kennt ihr da draußen vor allem und insbesondere wahrscheinlich als die Entwickler von Shadow Tactics und man sitzt gerade an der Entwicklung von Desperados 3. Dominik, herzlich willkommen.
Hi.
Herzlichen Dank, dass du dabei bist. Bist du auch schon in quasi weihnachtlicher Stimmung, auch wenn wir das jetzt, naja, es ist quasi schon in der Adventszeit, dass wir das aufzeichnen. Es gilt.
Ja, ich hoffe, ich komme der Sache noch ein bisschen näher. Gerade ist ja noch viel zu tun, aber ich freue mich dann sehr auf die kurze Auszeit da über Weihnachten mal.
Das kann ich mir vorstellen. Bei euch ist auch langsam Endspurt, ne? Mit Desperados 3.
Ja, auf jeden Fall sehr heiße Phase.
Ja, dann. Ja, gespannt. Hoffen wir mal, dass du ein bisschen Weihnachtsurlaub hinterher auch übrig hast, sozusagen, und nicht unter dem Christbaum am Rechner hockst.
Nee, ich werde nicht in Deutschland sein. Das sollte dann möglich
sein. Ah, von langer Hand geplant. Sehr clever. Ja, direkt abgesetzt. So ist es richtig. Also, die Fragestellung ist relativ klar. Was für Spiele gibt es? Oder vielleicht gibt es auch einfach Menschen oder sonst irgendwas, wo du sagst, so, das ist etwas, das beeindruckt mich besonders. Als jemand, der selber Spiele entwickelt, da schaue ich drauf und denke mir so, krass, super, fantastisch.
Ja, also da gab es in letzter Zeit eigentlich so drei große Titel. Der eine ist jetzt sehr aktuell, das ist Death Stranding, aber hat wenig mit Kojima an sich zu tun. Ich bin gar nicht so der Fan von ihm, aber das Death Stranding hat eben ein paar Sachen gemacht, die mich sehr beeindruckt haben, vor allem in Richtung Design. Und Zelda Breath of the Wild ist ja auch so ein Designer-Liebling, glaube ich, geworden.
Ja, die sind ja auch nicht ganz so kategorisch unterschiedlich, ne? Wahrscheinlich schlägt das so ein bisschen in die gleiche Kerbe.
Ja, obwohl, ich finde, glaube ich, sehr andere Sachen da beeindruckend.
Okay, bin gespannt. Nenn den dritten Titel noch.
Ja, Prey. Das neue Prey, ja.
Okay, das 2017er Bethesda Prey.
Ja, das ist, ja, Dishonored und so schon eine meiner lieben, sehr Lieblingsreihen. Aber Prey, finde ich, hat dann nochmal so ein paar sehr coole Sachen gemacht.
Okay, zum Verständnis der Menschen da draußen, wenn du sagst Designer, meinst du Design, Game Design oder meinst du grafisches Design?
Game Design eigentlich.
Okay, dann gehen wir doch einfach mal das der Reihe nach durch und dann fangen wir doch mal mit Death Stranding an. Death Stranding ist ein Titel, das hat durchaus eine sehr starke Resonanz gehabt. Nicht jedem hat es wirklich gut gefallen. Aber sehr viele Menschen, also es saß eigentlich keiner da und hat mir den Schultern gezuckt. So. Was hat dir so gut gefallen?
Ehrlich gesagt, also ich war sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, das ist manchmal ganz gut, wenn man ein Spiel spielt, wenn man am Anfang sehr skeptisch ist und nicht sehr hyped ist. Dann macht es einem manchmal Sachen leichter. Und ich mag einfach, dass er so ganz grundlegende Mechaniken, die man so in Games halt einfach seit Jahren kennt, einfach nochmal angefasst hat. Und da ist ja das eine einfach das Laufen, das Movement. Und es ist halt so schön, dass du in jedem anderen Game, das du gerade spielst, läufst du los und bist so, und dann gibt es da noch ein Tutorial für und du bist so, ja, ich weiß, wie man in Spielen läuft. Danke. Und bei dem Game ist es so, wow, ich bewege meinen Charakter und irgendwas ist anders. Und das fand ich eben sehr stark. So von der ersten Minute an hast du gemerkt, so, ja, cool. Das, was ich eigentlich immer kenne, ist hier so ein bisschen anders. Und also, ja, es weiß ja wahrscheinlich jeder, dass es so ein bisschen am Anfang zumindest sehr lange um das Balancieren von irgendwelchen schweren Sachen auf dem Rücken geht und durch das Terrain laufen. Und da passieren dann so Sachen, du siehst so eine Wiese oder so einen Berghang und dann ist da einfach mal ein Stein und auf einmal ist dieser Stein Gameplay-Element, weil in jedem anderen Game würdest du einfach halt drüber springen, dagegen laufen, weil es eh egal ist und schauen, wie du dran vorbeiklitscht und in dem Ding bist du auf einmal so, Stein, warte, ich glaube rechts rum ist es am klügsten, dran vorbeizugehen und solche Fragen wirft es auf und das finde ich eben sehr stark mit sowas eigentlich dann wieder so simplen, was es schon immer gibt, auf einmal wieder neues Gameplay zu generieren und was ich eben auch sehr lustig fand, ist das Animationssystem, da wir Ja, wann waren das so? Das Tomb Raider fällt mir jetzt gerade ein. Das erste von den neuen wieder, wo du dann halt so ein sehr polished, sehr fließende Animation hast. Aber irgendwie das alles noch so ein bisschen träge war, weil jetzt die Animationen halt schön ausschauen müssen. Und dann war das Gameplay nicht mehr so snappy. Und bei Death Stranding geht es ja überhaupt nicht mehr darum, dass irgendwas snappy ist, sondern dass alles kann träge sein, alles kann Gewicht haben. Und deswegen, wenn du da zum Beispiel rennst und dann stoppst, dann läuft dein Charakter halt noch irgendwie 3 Meter weiter. Und das wäre jetzt in einem Tomb Raider, wo du dann einfach eine Klippe runterfällst oder so, würdest du halt denken, ja, das ist ja komplett bescheuert. Ich habe doch schon aufgehört zu laufen. Und da tut er halt wirklich so ein, ja, so ein Körper eigentlich simulieren und dann ist es total normal, dass der halt erstmal auslaufen muss. Und die Animationen schauen dann natürlich dementsprechend auch geil aus, weil die ja endlich mal die Zeit haben dafür, das zu tun, was dann echt auch machen müsstest, halt langsamer werden, anhalten. Und ja, das hat eben sehr viele solche so kleine Sachen, wo man so Systeme, die man seit Jahren kennt, die seit Jahren irgendwie anders benutzt wurden, so ein bisschen getwistet sind.
Mhm. Ja. Bleiben wir mal ganz kurz dabei, also so ein bisschen vertiefend. Da sind ja sonst mehrere Sachen dabei. Wir haben auch, bei unserer Besprechung haben wir auch gesagt, so echt clever eigentlich, zu sagen, was ist denn einfach, wenn die Fortbewegung tatsächlich wirklich im Kern spielrelevant ist? Ist das für dich als jemand, der auch selber als Designer arbeitet, ist sowas deswegen auch besonders beeindruckend, weil man spricht ja immer davon, dass Leute so out of the box denken sollen, ne? Dass man etablierte Standards hinterfragen soll, dass man Ideen haben soll, die vielleicht so in der Form jetzt irgendwie nicht total naheliegend sind. Und wenn dann jemand hingeht und sagt, was ist denn das, was ich im Spiel eigentlich ständig permanent mache, nämlich es geht um Fortbewegung von Punkt A zu Punkt B und warum ist das eigentlich bislang spielerisch relativ trivial, können wir da nicht mehr machen, ist das das, wo man davor steht und sich denkt so, oh geil, und wieso hatte ich die Idee nicht auch?
Ja, also das ist schon so der Kern davon, aber es sind halt auch ganz oft, also das ist halt so ein bisschen zweiseitig, weil du brauchst ja Movement in Games auch, also es ist jetzt nicht, dass du das in jedem Game machen kannst, du musst halt sagen, okay, ich nehme das jetzt als Core-Gameplay und fange erstmal da an. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, welchen Designprozess er da hatte, was da als erster stand oder so. Oder was heißt er? Also das ganze Studio, das war er sicherlich nicht alleine. Aber ja, an sich, dass man wirklich sowas eben grundlegend, das, was man kennt, nochmal hinterfragt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aus welcher Seite das kam. Vielleicht kam es auch aus der Seite von irgendjemand, hat gesagt so, ich habe keinen Bock mehr, immer ein Animationssystem zu schreiben, wo dann der Game Designer sagt, ja, sorry, es muss halt snappy sein, sonst fühlt sich halt nicht gut an. Vielleicht kam das aus so einer Richtung. Also es ist auf jeden Fall, es hat so mehrere Aspekte, die es sehr interessant machen. Und es ist halt eine Challenge, einfach ein gutes Movement-System zu schreiben, die man halt in sehr, sehr vielen Titeln hat.
Das müssen wir vielleicht für den Menschen da draußen noch mal ein bisschen näher erklären. Also dieses Snappy, was du meinst, ist ja, wenn ich eine Eingabe jetzt auf meinem Controller oder Tastatur oder sonst wo tätige, wie schnell setzt das Spiel das um? Und je nachdem, was das für ein Spiel ist, ist halt die Anforderung anders, wie schnell das passieren muss. Wir haben da zum Beispiel bei Bloodborne auch damals drüber gesprochen, als wir noch einen Detail dazu gemacht haben. Der Charakter von Bloodborne, der rotiert so auf der Stelle und das sieht eigentlich natürlich nicht besonders natürlich aus, nicht besonders filmisch, nicht besonders toll. Aber das Spiel erfordert von dir so schnelle Reaktionen, dass das aus einer Gameplay-Sicht ist das halt einfach die einzige sinnvolle Maßnahme, damit der sich zack innerhalb von wenigen Frames umdrehen kann. Und wenn es natürlich aussehen muss oder soll, dann hast du so wie bei Death Stranding, ne? Da ist eine Masse in Bewegung und die kann eigentlich nicht von einer Sekunde auf die andere anhalten, sondern der muss sich erstmal fangen, der muss abbremsen, das Momentum in die eine Richtung muss zum Stoppen kommen und dann geht's in die andere Richtung wieder weiter. Aber das erfordert dann, also sobald ich mich entscheide, das so umzusetzen in der Animation, hat das Auswirkungen auf mein Gameplay. Dann kann ich halt einfach vom Spieler hinterher nichts mehr verlangen, wo er ständig quasi innerhalb von 3 Sekundenbruchteilen die Richtung ändern muss.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube eben in den meisten Games kannst du es einfach nicht machen, weil du immer als Spieler nicht, du denkst, du hast dann nicht die volle Kontrolle über deinen Charakter. Das ist so, bei GTA wird da immer dann von irgendeinem Panzer-Movement, so fühlt sich der Hauptcharakter an, weil der einfach so ein bisschen zu träge ist, weil sie da ja auch schon sehr viel Wert auf Animationen gelegt haben. Also jetzt ist es auch ein bisschen älter mittlerweile, aber das ist schon sehr, sehr schwere Entscheidungen. Und ich Also ich weiß es auch aus unseren Produktionen, da fallst du einfach um Millisekunden. Da sagt der Animator, ja, nee, sorry, können wir ihn bitte ein bisschen langsamer umdrehen lassen, weil es schaut halt einfach nicht gut aus. Und dann ist der Game Designer, ja, nee, okay, ich schaue es mir noch einmal an, dann kriegst du vielleicht deine 2 Millisekunden. Aber da geht es wirklich um sowas.
Ja, genau. Also es geht um einzelne Frames teilweise und dann, also das heißt, du hast 30 davon pro Sekunde, ne? Und wenn er jetzt 2 Frames mehr kriegt, dann hat er halt eine 1/15 Sekunde sozusagen geschenkt bekommen. Das Spiel, wo sehr häufig auch in dieser Art drüber gesprochen wurde, war ja Red Dead Redemption 2, das ja auch diese sehr, sehr filmischen Animationen hatte, aber wahrscheinlich aus einem anderen Antrieb, nämlich genau aus diesem, das soll halt so aussehen wie einen Kinofilm zum Spielen. Und wo diese Trägheit dann dem einen mehr, dem anderen weniger, aber das ist nichts unbedingt, glaube ich, wo viele gesagt haben, ja, das ist ja fantastisch, dass das alles hier ein bisschen länger dauert. Also insgesamt, dass das Spiel vom Pacing her so ein bisschen auch sich Zeit genommen hat, das war schon positiv, aber ich wüsste jetzt nicht, viele Leute gesagt haben, ja, wie diese Spielfigur reagiert, das finde ich besonders super. Während bei Death Stranding habe ich das Gefühl, haben sie aber auch einen guten Mittelweg gefunden, ne? Das macht Sinn, wie diese Trägheit, aber ich finde, es wirkt nicht zäh. Bei Red Dead Redemption 2 hatte ich häufiger mal das Gefühl, ich empfinde das als zäh.
Ja, aber wie du sagst, das Spiel verlangt auch, wie du vorhin gesagt hast, andere Sachen von dir in Red Dead Redemption. Und was man halt auch bedenken muss, so was, glaube ich, ein sehr starker Effekt ist bei Spielern, du fängst ein Spiel an, dann ist Grafik sehr wichtig und das alles und in Trailern und so, oder wenn du mal drüber schaust, boah, super animiert alles, aber wenn du dann irgendwann mal in der Action bist und wirklich tun willst, dann nervt sowas meistens eigentlich nur noch. Also du siehst halt nicht ein, dass es, also wenn du jetzt gerade nicht mehr hinter die Cover kommst, weil dein Charakter jetzt sich noch gerade schön langsam umdrehen musst und du stirbst, und du schon gesagt hast, hey, ich gehe doch gerade hinter die Cover und dann stirbst du, dann verzeihst du das halt im Spiel eher selten. Und ja, ist halt wirklich dann, was du draus machst.
Okay, hüpfen wir mal weiter. Also zum zweiten Titel, also jetzt Zelda Breath of the Wild. Der Grund, warum ich gedacht habe, die fallen so ein bisschen in die gleiche Kategorie, ist der, weil du ja auch schon beschrieben hast vorhin, dadurch, wie Death Stranding angelegt ist, wird auf einmal auch ein Stein in der Spielwelt relevant. Und dadurch, finde ich halt, wird die Spielwelt viel mehr tatsächlich etwas, das ich auch als so einen, nicht nur als Kulisse wahrnehme, sondern es ist Teil sozusagen der Interaktion. Und das war auch was ich schon bei Breath of the Wild total gut fand. Na, da konntest du ja auch dann überall hochklettern und das gab eine Ausdauerleiste. Du musstest also zum Beispiel auch vielleicht dir eine Route zum Klettern suchen, die halt deiner derzeitigen Ausdauer-Maximalleistung entspricht. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, so, boah, diese Welt ist viel interaktiver. Das ist nicht nur was, das ist ringsrum und sieht hübsch aus, sondern mit dem kann ich was machen, da kann ich interagieren. Das wäre jetzt meine Annahme gewesen. Was ist es wirklich?
Also das ist natürlich ein Teil, ein riesiger in Breath of the Wild, aber was ich eigentlich am spannendsten finde, also hast du jetzt auch schon angedeutet, dieses Klettern eigentlich. Vor allem, wenn man so im Vergleich zu der Assassin's Creed-Reihe schaut. Also Assassin's Creed 1 damals war halt der Wahnsinn, so, boah, ich kann überall hochklettern, gab es meiner Meinung nach davor noch nicht oder meines Wissens nach. Und das war halt total beeindruckend. Die Animationen waren total ausgefallen. An jedem Vorsprung hat dann die Hand genau richtig gepasst und war halt der Hammer. Und dann Teil 2 irgendwie war das dann noch besser und dann wurde es irgendwie immer absurder. Dann war das irgendwie nicht mehr Gameplay, dann war das irgendwie so, das ist noch diese Reihe und es muss halt alles klappen, es muss immer gut ausschauen, aber wir wollen nicht, dass der Spieler jetzt nur noch rumklettert. Und ja, wenn du dann Breath of the Wild anschaust, die sind da so anders rangegangen, die haben halt auch wahrscheinlich irgendwo gesagt, wir wollen halt komplett freie Bewegung in der Welt und haben dann eben eine Welt, die designt, wo sie sowas, was Assassin's Creed halt braucht, so richtig ganz genaue Animationen, weil halt überall irgendwelche Fenster sind, irgendwelche Vorsprünge, wo du halt genau die Hand reinpasst, haben die halt einfach gemeint, oder also es hat sich halt gegenseitig ergeben, irgendwie eine Welt gehabt, die auch nicht so viel Detail hat und jetzt nicht irgendwie überall irgendwelche Vorsprünge hat, sondern die konnten relativ simpel, also relativ, einfach nur die Hände irgendwo hinkleben an Höhen und dann kannst du halt überall mit, schaut gut aus, überall einfach hochklettern, weil halt die ganze Geometrie der Welt einfach nicht so komplex ist, Aber du hast halt dann im Vergleich zu einem Assassin's Creed auch nie diese Probleme, dass es irgendwann unersichtlich wird, warum das jetzt halt genau in diesem einen Case nicht perfekt funktioniert, sondern du hast eigentlich das viel besser funktionierende Klettersystem, das wahrscheinlich viel, viel, viel weniger Aufwand war als in jedem Assassin's Creed jemals, aber eigentlich noch viel mehr ja, seinen Zweck erfüllt. Und das fand ich da eben auch sehr clever gelöst.
Das heißt also bei Assassin's Creed würde man wahrscheinlich dann eher davor sitzen und sagen, die technische Leistung hinter diesem Animationssystem, ne? Dass dann halt, der springt hoch und dann hält er sich irgendwo fest und das ist so gebaut und das ist alles so miteinander auch abgepasst, dass der tatsächlich an einem minimalst glaubwürdigen Vorsprung dann wieder landet, ne? Und die ganze Animation, die passt super sauber. Während es bei Zelda ist es halt umgekehrt, da ist diese technische Seite der Umsetzung ist dann im Vergleich zu Assassin's Creed nicht so beeindruckend, aber hier wird es dann auf einmal spielerisch relevant.
Genau, und es funktioniert meiner Meinung nach oder meines Geschmacks nach halt viel konsequenter in einem Breath of the Wild. Assassin's Creed noch in dem Unity war so der letzte Teil, den ich dann noch versucht habe, ernsthaft zu spielen, habe jetzt eine Weile nicht mehr. Da bist du dann immer noch hast halt diese Riesenkathedrale da, Notre Dame, die du in jedem Trailer siehst und kletterst da hoch und hast gefühlt immer noch dieselben Probleme, die du halt in einem Assassin's Creed 1 auch hattest, dass du irgendwo mal hinspringst, wo du nicht hin willst, irgendwo nicht runter willst, irgendwo immer nur noch im Kreis springst. Und ich glaube auch fast, dass die Probleme kaum noch lösbar sind, weil du einfach da nicht mehr weißt, wo will der Spieler hin. Da müsstest du schon fast sein Mind lesen sozusagen, damit du weißt, was er will. Und das hat alles Breath of the Wild halt im Grunddesign halt erstmal gar nicht drin. Und deswegen kann es auch das Problem dann, glaube ich, halt viel optimaler sozusagen lösen.
Ist das so ein, also ich meine, an sich ist das ja nicht nur simpel, sondern fast schon so ein bisschen, wie soll ich das nennen? Ich will oldschool sagen. Also die Idee einer Ausdauerleiste, ne, als Spielelement ist ja eigentlich alt, fast möchte man sagen, ein bisschen überholt. Ja, also nur man versucht ja eigentlich überhaupt dieses so eingeblendete Anzeigen, vielleicht auch überhaupt so Ressourcenmanagement aus Spielen häufig eher wegzurationalisieren, weil man halt sagt so, ja, aber das ist nicht immersiv, wenn da auf einmal, wo kommt diese Anzeige auf einmal her, das ist nicht irgendwie organisch in diese ganze Spielwelt oder in die Darstellung eingebunden und so weiter. Aber es ist halt die Wirksamkeit, die daraus entsteht, ne? Also, dass ich auf einmal auch planhafter gucken muss, so ist diese Route quasi zu dem nächsten Vorsprung, wenn ich jetzt eine Steilwand hochklettere, schaffe ich das, ja? Ich weiß ungefähr, wie lange kann ich klettern. Ich weiß auch ungefähr, dass die Beschaffenheit des Felsens, je nachdem, ich kann das dann hinterher sehen als erfahrener Breath of the Wild Spieler, da auf der Route, das wird vielleicht ein bisschen heikler. Die Wetterbedingungen spielen zum Beispiel auch noch eine Rolle hinterher, dass man abrutschen kann, wenn es regnet und man dann sich denkt so, ja, das klappt, aber das klappt halt nur, wenn es wieder trocken ist, dann muss ich ein bisschen warten. Das sind halt alles Elemente, die dann auf einmal durch dieses relativ simple System dazukommen, ne?
Ja, und das Schöne an diesen zwei Systemen, also dieser Kombination aus eben die Geometrie kann relativ frei sein und du hast eine Leiste, die kann ja auch unterschiedlich, also die levelst du ja auch auf und so. Das sind beides zwei sehr skalierbare Faktoren. Also wie du sagst, du siehst einen Berg und siehst, ja okay, so viel Ausdauer habe ich, so steil ist der Berg wahrscheinlich, versuche ich es, da könnte ich vielleicht warten und ich kann es probieren, da hochzuklettern. Und wenn du jetzt im Assassin's Creed bist, dann siehst du da entweder Turm, da sind überall die Vorsprünge, da kann ich hoch, oder ist Turm ohne Vorsprünge, also gibt es jetzt da sehr selten, muss man auch fairerweise sagen, kann ich nicht hoch. Aber du hast so eben so schön skalierbare Faktoren und es ist nicht so binär, dass es so, ja, du kannst hoch, nein, du kannst nicht hoch, sondern du als Spieler kannst halt noch viel darüber nachdenken und eben deinen Weg finden und findest dann meistens ja auch immer noch irgendeinen vielleicht kleinen Glitch oder so, wie du das noch ein bisschen ja mehr ausnützt das eine System und dann fühlst du dich halt sehr powerful auch, weil du das halt entscheidest und beurteilst und nicht sagst, okay, nee, da ist kein Klettergegenstand oder da ist ein Klettergegenstand.
Sind das grundsätzlich Dinge, die dich eher beeindrucken? Also vielleicht auch, weil es so ein bisschen so deiner eigenen Philosophie oder so entspricht, dass so Dinge, wo du sagst, so, guck mal, das wird doch wirklich wirksam für das, was der Spieler eigentlich tut, versus das wird wirksam eher auf einer inszenatorischen Ebene.
Ja, finde ich auf jeden Fall, weil ja, Spiele können das als Medium im Vergleich zu anderen Medien halt machen, weil sie halt simulieren können. Und ein Film kann halt super inszenieren zum Beispiel. Also natürlich mag ich auch alle Crossovers davon und so, aber ich finde schon, das ist eine der stärksten Sachen des interaktiven Mediums halt, solche Sachen eben zu designen.
Das heißt also, wenn wir es zuspitzen wollten, kann man sagen, dich beeindruckt am Ende eher ein Elex als ein Witcher 3.
Oh, das ist
jetzt. Ich meine, die Stärken von Witcher liegen, ne, so eine Erzählung und so weiter. Es gibt ja noch etliche andere Ebenen, wo es einem Elex ganz sicher überlegen ist, ganz klar.
Ja.
Ne, aber so jetzt vom Interaktionsgrad der eigentlichen Spielwelt.
Ich muss sagen, ich habe Elex nicht so lange gespielt, muss ich fairerweise sagen, und Witcher schon und habe es sehr gemocht. Okay. Und ich muss auch sagen, es ist echt manchmal, also ich persönlich, manchmal habe ich Bock auf die volle Inszenierung und AAA und gib mir Effekte und Cutscenes und manchmal kann ich es halt einfach nicht mehr sehen. Und bitte gib mir irgendeine neue Mechanik. Also das ist schon auch sehr von, wo ich gerade so in meiner Spiel-History gerade liege oder was ich davor gespielt habe und so, sehr abhängig.
Ja, das geht mir auch so. Gibt's Momente, wo man dann selber inspiriert ist? Ich meine, die meisten von uns, wir spielen das Zeug und sowas, aber man kommt ja nie in die Verlegenheit, selber irgendwann ein Spiel zu designen. Gibt's Sachen, die du gespielt hast, wo du gedacht hast, so, boah, okay, das ist ich habe gerade eine Idee, das ich glaube, ich mache jetzt mal oder das probiere ich mal.
So, dass es so eine ganz konkrete Idee rauskommt, weil dann fühlt man sich ja auch meistens ein bisschen so, ich kopiere oder so, aber ich finde so eben so Design-Grundansätze, wie halt so zu sagen, hey, schau dir mal ein System an, das wir die ganze Zeit benutzen und denk noch mal drüber nach oder so, solche grundlegenden Sachen, die eben die zwei Spiele jetzt sehr schön gezeigt haben. Sowas finde ich ist schon sehr inspirierend. Einfach zu sehen, so, oh ja, es ist wieder jemand ausgebrochen aus dem, was gerade alle machen.
Ist das so gefühlt auch vielleicht deswegen, also man hat ja ab und zu das Gefühl, es gibt so Trends oder so Wellen, wo sich Innovation auf bestimmte Bereiche auf einmal verlagert. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass das halt an sowas liegt, dass man da vor einem Breath of the Wild sitzt und sich denkt so, boah krass, guck mal, auf einmal ist diese Spielwelt auf einmal viel erfahrbarer, was können wir denn mit unserer Spielwelt machen? Und dann kommen auf einmal immer mehr Spiele halt, wo halt irgendwas gemacht wird, wo man hinterher sagt so, ach ja, guck mal, da haben sie versucht, den Interaktionsgrad zwischen Spieler und Spielwelt anzuheben.
Ja, auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht noch über Breath of the Wild auch sagen kann, was auch sehr halt mutig oder sehr cool ist, was sie gemacht haben, dass sie mit diesen ganzen Puzzlen, die da drin sind, da gibt's ja ganz oft so, hier musst du das Feuer nach da bringen und dann hast du halt ein Feuerschwert und löst einfach das Puzzle in einer Sekunde, also breaks das eigentlich zum Beispiel, aber da sind sie halt irgendwie total, ja, sagen halt nicht, ah, nee, das muss jetzt so funktionieren, wir wollen, dass der Spieler unbedingt unser Puzzle so löst, wie wir es eigentlich designt haben, sondern wenn das breakt, dann breakt das halt und er wird genauso viele Puzzle noch finden, die er so spielen wird, wie wir sie vielleicht gedacht haben, Design zu haben. Und die sind da eben sehr mutig, nicht dem Player halt irgendwas so sehr aufzuzwingen, sondern halt zu sagen, ja, wenn er eine Mechanik findet, die das Game da breakt, was ja auch nicht breaken in dem Sinne da mehr ist, dann ist es für uns okay. Und da gibt's halt andere Spiele, wenn du in einem Puzzle bist, dann musst du ein Feuer von A nach B bringen, dann werden halt deine Feuerwaffen entweder dir eine Sekunde davor weggenommen oder es funktioniert halt einfach nicht damit, weil wieso auch immer und so, dass sie da eben sehr mutig waren, einfach zu sagen, ja mei, dann skippt er das Puzzle eigentlich, das nächste vielleicht auch, aber es gibt, keine Ahnung, noch die 100 anderen und mit denen wird er schon Spaß haben. So, das finde ich auch sehr mutiger Ansatz so als Designer, weil da kannst du ja auch sagen, hey, dein Puzzle kann man sofort breaken, nee, überdenk dir doch mal was Neues aus.
Ist vielleicht auch überhaupt Dynamik, ist das was, wo man als Designer eher davor sitzt, als der normale Spieler und sich denkt, so boah, Hut ab, weil dynamische Systeme sind ja immer gefährlich, weil sie unvorhergesehene Ergebnisse produzieren können oder auch einfach nur ungewollt. Also so jetzt so ein bisschen wie in deinem Beispiel, bei Zelda ist wahrscheinlich auch nicht so wild, weil, wie du schon richtig sagtest, die können halt sagen so, ja mein Gott, dann geht's halt hier schnell, wir haben noch 200 andere Puzzles, wir haben alleine 100 Puzzleschreine in diese Welt gepflastert, das ist nicht das Problem. Aber es gibt ja ganz viele andere Stellen, also auch jetzt zum Beispiel sowas wie in Death Stranding, ne? Mit den Fahrzeugen und dann gibt's steile Passagen, die man nominell vielleicht nicht überwinden kann oder nur schwer überwinden können soll, aber der Spieler kann in Death Stranding zum Beispiel da auch immer Wege finden. Dann fährst du halt in so Serpentinen einen Berg hoch und auf einmal geht's, ne? Weil du dich schräg zum Berg stellst und dann ist die Steigung nicht mehr so hoch. Und andere Spiele machen sozusagen an so einer Stelle dann einfach mal eine unsichtbare Wand hin. Also die gibt's zwar auch, aber nur für die endgültige Spielfeldbegrenzung. Und sagen so, nö, ich will das nicht. Du sollst dir hier eine andere Lösung überlegen. Du sollst entweder ein anderes Tool benutzen oder du sollst hier gar nicht lang. Und bei Death Stranding ist halt so, okay, du hast eine Lösung gefunden, die sozusagen innerhalb der systemischen Grenzen funktioniert. Also mach halt. Und das ist wahrscheinlich schon was, oder? Wo man immer so ein bisschen denkt so, ja krass, ne? Also all diese dynamischen Dinge, die ineinander greifen und es funktioniert und sie lassen einfach Dinge auch mal laufen und wenn sich halt ein ungewöhnliches Ergebnis daraus ergibt, so be it.
Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Beispiel. Und was man fairerweise auch bei manchen Spielen sagen muss, es gibt halt auch Spiele, wo, wenn der Spieler dann über was drüber kommt, wo er halt niemals hätte drüber kommen sollen, da breaken dann, keine Ahnung, irgendwelche Story-Quests oder so, weil er dann, was weiß ich, vielleicht früher mit einem NPC reden kann und nicht mit dem einen, den er dann immer zufällig auf dem Weg hätte treffen sollen oder so. Und deshalb muss man auch schon auch sagen, gibt's halt Spiele, wo man das Risiko dann fast nicht mehr eingehen kann, weil das dann auch so von der Qualitätssicherung kaum noch möglich ist. Oder andererseits, dann gibt es halt sowas wie in Skyrim, wo das halt dann auch diese tausende Bugs dann gibt halt zum Release. Aber die sagen, ja, ist dann für uns okay, weil uns das andere wieder wichtiger ist. Also es sind schon auch, ja, verschiedene Faktoren, die man auch bedenken muss, warum man sowas macht oder nicht macht.
Schränkt das eigentlich jemanden wie dich ein, wenn man bei einem eher kleinen Studio unterwegs ist und du weißt, ich habe halt auch hinterher nicht die Möglichkeit, da, keine Ahnung, 6 Monate Beta-Test mit 200 Leuten durchzuführen, dass man vorher schon ein bisschen da sitzt und sich überlegen muss, so, was kann ich denn machen, was ist hinterher noch beherrschbar, wenn es um Balance geht oder auch um Qualitätssicherung?
Ja, das tut einen schon einschüchtern, aber ich muss jetzt sagen, so im Fall von Desperados, zum Beispiel haben wir jetzt sogar ein paar Systeme drin, wo wir gesagt haben, ja, das öffnet schon ein bisschen Pandoras Büchse, aber uns ist es trotzdem wichtiger, dass das drin ist und das wird dann sicherlich zu Stellen führen, die dann vielleicht nicht so polished sind oder so oder wo halt dann Animationsglitches einfach drin sind und aber der Wert uns groß genug war, dass wir sagen, okay, das eröffnet einfach so eine Sandbox für den Spieler, dass das alles wert ist. Und der Spieler auch sicherlich verzeihen wird, eben weil er merkt, hey, ich habe so viel Freiheit, so viel Kreativität. Da freust du dich ja am Ende fast noch, wenn du dann mal eine Stelle findest, auf die wir halt noch nie gekommen sind. So. Aber es kommt wirklich voll auf das Genre an. Wenn wir jetzt halt versuchen würden, als kleines Studio versuchen, ein super polished Third-Person-Game zu machen, dann würden wir wahrscheinlich solche Mechaniken dann nicht einbauen oder so.
Okay, dann kommen wir noch zu Prey. Erzähl mir was über Prey in andächtigen Tönen.
Also ich und viele auch im Studio sind schon große Arcane-Fans einfach. Klar, haben sehr viel Stealth auch in letzter Zeit gemacht und haben halt diese Immersive Sims, die ja eben sehr systematisch sind, wo es halt auch darum geht, alles hat irgendwie eine Bedeutung in der Welt und alles kann kombiniert werden oder so. Also diese Art von Spiel geht eben sehr in dieselbe Richtung. Und was ich an Prey so einen genialen Zug fand, war eigentlich das mit diesen Mimics, die sich ja in allen Gegenständen verstecken können, auf einmal alle ganz normalen Gegenstände, die es so in der Welt gibt, einfach eine Bedeutung haben. Und das kannte ich halt auch davor in kaum irgendeinem Game. Klar, Half-Life damals, das Zweier, wo so, wir haben eine Physik-Engine. Da gab es dann noch nicht so viele Gegenstände, aber die konntest du dann auch immer physikalisch benutzen und so. Aber danach ist es so ein bisschen so, ja natürlich müssen hier 1000 Kisten und Dosen und was weiß ich in der Spielwelt rumstehen, weil das ist ja in der normalen Welt auch so, aber die können nicht mehr machen, außer umfallen und ein bisschen bei einer Explosion Krach machen. Und da ist es auf einmal so, oh, da ist eine Tasse, ich habe Angst vor der Tasse, so ungefähr. Und diese ganz normalen kleinen Gegenstände, die du sonst auch immer produzieren musst, wenn du ein bisschen ein glaubhaftes Setting haben willst oder so, sind auf einmal so Core-Gameplay. Und dann gibt es auch noch diesen Twist, dass du auch noch alles recyceln kannst oder so. Das ist dann eher das Kleinere davon. Aber ich fand es halt genial, dass so jeder Gegenstand in der Welt dadurch irgendeine Bedeutung bekommen hat.
Also ganz kurz so als Hintergrund, ne, in Prey, die grobe Story ist, man ist auf einer Weltraumstation und dort ist die ist überrannt, selbstverständlich von Monstern, und ein Monstertypus sind diese sogenannten Mimics, und die können, ich glaube, in der Lore des Spiels nehmen sie quasi sogar das Erscheinungsbild von diesen Gegenständen an, ne, verstecken sich nicht drin, sondern diese Tasse könnte ein Monster sein. Und der interessante Effekt ist jetzt tatsächlich natürlich, ist ein bisschen anders als bei den beiden Spielen vorher. Bei den beiden vorher ging es ja darum, dass solche Sachen auf einmal interaktiv bedeutsam werden. Und hier geht es darum, dass dann die Spielwelt auf einmal für den Spieler in der Beobachtung bedeutsam wird. Weil du kannst in einen Raum reinkommen und feststellen, die Tasse stand da vorhin noch nicht. Und dann ist naheliegend, das könnte eines dieser Mimics sein. Und dadurch wird dann halt die Beobachtung dieser Spielumgebung auf einmal, durch die man als Spieler ja sonst häufig so, nachdem das erste Eye-Candy verflogen ist, meistens relativ unachtsam durchrennt, wo man eigentlich inzwischen die Erwartungshaltung hat, bitteschön einen Glanzeffekt auf allem, was ich einsammeln kann, damit ich mich bloß nicht zu sehr mit dieser Umgebung auseinandersetzen muss. Das wird auf einmal hier für mich bedeutsam, weil ich weiß, da könnten irgendwo Gegner getarnt in dieser Umgebung sein.
Ja. Das fasst ganz gut zusammen. Aber ich finde eben da, wenn man es wieder aus Produktionssicht sieht, so sehr witzig, weil es halt, du bist eh eigentlich gezwungen, diese Gegenstände zu produzieren, wenn du so ein Setting darstellen willst. Und auf einmal haben sie aber eine Relevanz auch noch und sind halt eben, ja, nicht nur Stunden, die abarbeitet werden müssen, damit ein Setting glaubhaft ausschaut. Das finde ich da eben sehr genialen Schachzug, so.
Also dass man im Grunde genommen sitzt man so ein bisschen da und denkt sich so, ja ey, normalerweise gehen hunderte von Mannstunden drauf, um eben Kaffeetassen, keine Ahnung, Getränkeflaschen, hier in dem Falle vielleicht Astronautennahrung, Plastikbeutel, seltsame Maschinen, die futuristisch aussehen oder sonst irgendwas zu erstellen. Und das ist aber alles eigentlich mehr oder minder nur Fluff, das sind so Deko-Objekte, die eigentlich vielleicht auch häufig den Leuten gar nicht sogar als einzelnes Objekt großartig auffallen, sondern in ihrer Gesamtheit einen so ein Szenenbild ergeben. Und jetzt, ne, werden diese einzelnen, sonst eigentlich immer unwichtigen, an das Zuarbeiterstudio in China ausgelagerten Objekte, werden auf einmal sehr viel relevanter.
Ja, das fand ich echt einfach super clever und cool. Das ist immer so, ja, Hut ab davor, dass auf einmal unsere Props Gameplay bedeuten.
So. Ja, und ja, das dann kann auch ich nachvollziehen.
Eben sogar noch diesen zweiten Twist, die kannst du ja alle recyceln und kriegst dann die Materialien draus und die kannst du dann halt wieder verwenden, um neue Waffen oder Gegenstände zu bauen.
Genau, wobei das ja wieder ein bisschen typischer ist, also bei so einem Skyrim kannst du halt auch alles einsammeln und verkaufen, was jetzt nicht groß anders ist als das Recyceln in Prey.
Ja, aber kannst du in Skyrim die Tassen mitnehmen?
Ja, natürlich.
Kannst du?
Kannst alles mit ihm.
Ja, ja, stimmt.
Kannst da kannst Teller, du Äpfel, ja, ja, stimmt, bla 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 bla. Also es bringt dir nichts. In Prey ist es vielleicht ein bisschen wirksamer. Also in Skyrim ist halt total müßig. Ne? Also da auch mit dem Inventarlimit und so. Und dann schleppst du es dahin und verkaufst es für Mikrobeträge und sowas. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, da musst du, das ist schon eher eine Zwangshandlung, glaube ich, wenn du das machst in Skyrim.
Ja, in Prey hat es auch nicht so die Riesenbedeutung, aber es hat halt diesen schönen Effekt. Du tust diese Recycle-Granate wo reinwerfen und siehst halt diese ganzen kleinen Gegenstände.
Ja, das ist so. Oh, jetzt, wo du es sagst, das fällt mir wieder ein. Das ist mir damals, als wir das besprochen haben, auch aufgefallen. Was ich total geil fand bei Prey ist tatsächlich, das ist jetzt auch eher ein inszenatorisches Ding, aber es gibt diese Recycling-Maschinen und da wirfst du dann all diese Gegenstände rein. Und anstatt, dass dir einfach nur ein Betrag einer Ressource in einer Anzeige erhöht wird. Ne? So, ja, du hattest halt vorher, keine Ahnung, 500 von dieser Ressource, jetzt sind es 540, purzeln da nämlich lauter kleine Würfel raus, wie aus einer Slot-Machine in Vegas, wenn du gewonnen hast. Und das fand ich fantastisch, weil das war halt so eine Repräsentation, hat es so befriedigend gemacht, Dinge zu recyceln. Weil auf einmal so blub, und dann hast du halt diese ganzen Sachen eingesammelt und dann waren die Ressourcen auf deinem Konto, die du dann halt eingesetzt hast zum Craften von Munition, Waffen und ähnlichem. Aber halt einfach so ein kleiner Effekt, der aber auch dazu beigetragen hat, dass es halt auf einmal, es gab einen viel größeren Anreiz halt, den ganzen Scheiß einzusammeln, weil das hinterher so schön ist. Je mehr du nämlich reingeschmissen hast, desto mehr von diesen kleinen Würfelchen kamen hinterher raus. Und du Dann willst du so ein bisschen auch so ein bisschen sehen, so, boah, was ist denn das Maximale? Kann ich da so viel reinstopfen, ja, dass das quasi überquillt hinterher vor lauter Ressourcen, die aus diesem Ding rauskommen und so.
Ja, das ist eben, das ist so super konsequent einfach da so durchdesignt in so vielen Aspekten und eben genauso, was bedeutet der Löffel, der auf dem Tisch ist, der kann ein Gegner sein, der kann ein Inventory sein, dann kommt er noch durch das Recycling und da wird so jeder Gegenstand so acknowledged auf so eine verschiedene Art und Weise und so. Und das ist sehr beeindruckend.
Dann vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es irgendeinen Menschen, zu dem du besonders aufschaust? Ihr seid ja noch vergleichsweise jung im Geschäft. Gibt es irgendeine Mentorenfigur in deinem Leben?
Ich muss sagen, ich bin nie so der Fanboy ist jetzt der übertriebenste Ausdruck davon, aber nee, ich lasse mich gerne inspirieren, aber ich komme nie dazu, dass es dann in Richtung einer, diese Person, weil es diese Person ist, ist dann jedes Werk großartig oder so. Oder ich, also als Studio muss ich sagen, ist Arcane halt wirklich so eins, der, wo wir immer super gespannt sind, wenn die was rausbringen. Und da gab es ja auch die Geschichte, dass dieser Raffaello, glaube ich, heißt er, einer der ursprünglichen Gründer, jetzt ein eigenes Studio gründet, weil er selbst sagt, Arcane macht jetzt zu sehr immer das Gleiche. Und da freue ich mich sehr drauf, was die dann rausbringen. Ja, also es ist meistens so auf Studio-Basis gesehen. Oder FromSoft freuen wir uns auch immer sehr, wenn ein neuer Titel rauskommt, was sie machen, was sie verändern.
FromSoft wäre, weil? Also aus dem Standardgrund, den man sich vorstellen würde, oder?
Ehrlich gesagt hatte ich bei Dark Souls 1, ich fand diese Multiplayer-Komponente sehr, sehr herausragend und unique. Also ich kannte das in der Form auch noch nicht. Witzigerweise ist ja in Death Stranding jetzt sogar auch so ein bisschen so eine Art Multiplayer-Komponente drin. Also dieser asynchrone, synchrone Multiplayer, wo irgendjemand in deiner Welt auch was macht, ohne direkt in deiner Welt zu sein, aber trotzdem Einfluss auf dich hat. Und ich hatte immer gehofft, dass sie da noch, weil meiner Meinung nach oder meines Wissens nach war das eben die ersten, die das gemacht hatten, dass da noch viel mehr kommt. Das kam dann leider nicht, aber jetzt mit Sekiro oder so, ja, einfach, ob sie das jetzt halt schaffen, da noch was Neues zu entwickeln, ob sie in ihren alten Formeln irgendwie hängen bleiben, wie lange sie das wiederholen und so, sowas ist da halt sehr spannend. Also jetzt wird es vor allem immer spannender, wo sie halt dann eben die Dark Souls-Reihe abgeschlossen haben. Sekiro fand ich großartig, wobei ich den Anfang nicht so toll fand, aber danach das erste Spiel, in dem ich Bossfights genossen habe. Es ist oft auch wirklich sowas zu sehen, okay, die machen das jetzt zum dritten Mal, was machen sie beim vierten Mal? Das ist ganz interessant, weil man dann ja weiß, okay, sie müssen was tun oder ja, sie müssen nicht, aber dann wird es vielleicht sehr langweilig.
Wieso war es das erste Spiel, in dem dir die Bossfights gefallen haben?
Weil das Kampfsystem einfach so, ja, so direkt und schnell war und ich weiß nicht, dieses Blocken von diesen massiven Attacken von diesen Bossen. Sonst sind Bosse immer so, ja, das ist jetzt ein Boss und der ist viel zu groß und deswegen haben wir jetzt irgendwie anderes Gameplay. Also, weil jetzt kannst du nur noch zum Beispiel den Attacken ausweichen. Und da hattest du zum ersten Mal so für mich das Gefühl so, boah, ich engage jetzt wirklich mit dem, bring all mein Lernen, vor allem ich muss jetzt nicht für den Bossfight, also man muss auch diese Bossfights lernen, aber ich habe das Grundprinzip ist immer noch das gleiche, aber es ist dann dadurch erweitert, dass der dann neue Patterns oder so hat, aber ich mache immer noch das gleiche, ich bin jetzt nicht auf einmal wie in sehr vielen Games dann so nur am Ausweichen von riesigen Attacken oder muss irgendwelche Gegenstände einsammeln und die dann auf den werfen oder muss schauen, dass mein Environment zusammenbricht, sondern es war immer noch im Kern immer noch dieselbe Qualität an Kampf wie mit jedem ganz normalen Gegner, aber halt immer so ein Step drauf.
Ist das auch irgendwie so eine besondere Auszeichnung, wenn jemand es schafft, dass er eben nicht einfach nur sagt, so okay, jetzt hier für die Abwechslung nochmal ein neues Spielesystem, nochmal ein neues Spielsystem, sondern dass man sagt so, hey, mit der gleichen Spielmechanik, aber der immer neue Facetten abgewinnen können und das in sich zu variieren, ist das so die hohe Kunst?
Ja, auf jeden Fall. Also kommt natürlich auch wieder ein bisschen auf den Spieltypus drauf an, aber ja, zum Beispiel eben in der Dark Souls-Serie, wenn man es jetzt so vergleicht, dann waren eben die Bosse sehr oft so eben nicht mehr das normale Spiel, so Und da haben sie es halt irgendwie geschafft, dass das selbe Mechanik ist, eben erweitert doch. Aber ja, also es ist meistens, wenn man das Geld hat und die Zeit hat oder ein Studio, das dann eh gleich die Bossfights macht, so ungefähr, dann ist es vielleicht sogar einfacher, einen Bossfight mit komplett neuen Mechaniken zu machen, als zu sagen, okay, ich habe eigentlich schon diese drei Systeme, die perfekt ineinander greifen und jetzt muss ich da irgendwas drauf adden, was es so spannend macht, dass ich denke, so, ah, das war jetzt ein belohnender Bossfight. Aber ja, ich muss auch sagen, ich war nie so vielen Spielen von Bossfights begeistert bis jetzt und dachte auch bei Sekiro, als ich es davor gelesen habe, so, oh Gott, wenn das jetzt so einen Fokus darauf hat, das wird mir nicht Spaß machen. Und das hat es irgendwie für mich zum ersten Mal so richtig geschafft.
Wunderbar. Ja, dann hätte ich gesagt, das soll es gewesen sein. Dominik, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank dir.
Und dann auch dir. Dir und allen Menschen da draußen fröhliche Weihnachten.
Ja, das wünsche ich auch.
Alles klar. Und meine Damen und Herren, das war's mit dieser Folge. Und wenn alles nach Plan läuft, nach Schnürchen läuft, dann gibt's auch gleich morgen die nächste davon. Bis dahin.
Ciao.